zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute sprechen wir über die letzte und finale Folge von Prominent getrennt.
Finale, let's go!
Franzi, wie geht's dir?
Mir geht's gut, ich bin in Bern, die Vögel zwitschern und ich bin wieder auf einer Konferenz. Wie geht's dir, Dina?
Mir geht's auch gut, aber wie du gerade schon in unserem Vorgespräch so toll bemerkt hast, ich bin von meiner entspannten Mallorca-Bubble ganz tief gefallen und bin jetzt schon wieder krank. Also ich war ja letzte Woche ganz entspannt, weil ich im Urlaub war und jetzt bin ich schon wieder krank. Was ist eigentlich los? Ist nicht so geil. Deswegen, ich hoffe, man hört mir das nicht so an der Stimme an. Ich hoffe, meine Stimme macht hier mit. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass ich ein bisschen krank bin, denn ich habe ja generell eher eine höhere Stimme. Und ich finde, ich klinge immer besser, wenn ich ein bisschen krank bin. Also wir nutzen es heute voll aus. Und sehen es positiv.
Das machen wir. Du klingst so verrucht jetzt. Das ist eigentlich ganz geil.
Ich bin verrucht. Jetzt passt endlich meine Stimme zu meinem Ich. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Kategorie, die im Moment noch Orga heißt. Und das ist ja so ein bisschen die Kategorie, in der wir besprechen, was ZuhörerInnen uns geschickt haben, wo es vielleicht Fragen gab, Anmerkungen. Und wir haben da heute tatsächlich ganz viel. Und als erstes, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir immer noch auf der Suche sind nach so einem Community-Namen und dass wir eine Abstimmung bei Instagram machen wollen. Ich denke, das sollten wir nicht mehr machen, denn nach der letzten Folge haben wir so viele Nachrichten auf allen Kanälen bekommen von ZuhörerInnen, die alle die Kohorte behalten wollen, weil die an der Kohorte hängen. Und ich hänge da jetzt auch irgendwie dran. Und ich finde, wir sollten das einfach behalten.
Ich finde es okay. Okay, geil, dann behalten wir das.
Und ich glaube auch, die ZuhörerInnen, die uns geschrieben hat, dass sie sich von der Kohorte nicht abgefühlt hat, die hat es ja mit ganz vielen Lachsmilies geschickt. Und eigentlich hat die das Ganze ja auch irgendwie losgetreten, ne? Und ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt ist sie sicher auch damit okay. Kann ja leider nicht schreiben, weil das war halt ein Spotify-Kommentar. Und darauf kann man ja nicht antworten. Aber vielleicht kann die uns mal bei Instagram schreiben. Ich glaube nämlich, dass sie es jetzt auch toll finden würde. Vor allem, weil die ja das losgetreten hat. Und ich würde sagen, ab jetzt sind wir einfach die Kohorte. Beste Kohorte.
Witzigste Kohorte.
Sowieso. Aber dann Punkt 2. Franzi, wir kriegen im Moment so viele ZuhörerInnen-Fragen. Zu den Folgen halt, aber auch so generelle psychologische Fragen. Und davon sind so viele so spannend. Ich habe schon in meiner Notizfunktion im Handy, quillt schon über. Und ich wollte eigentlich heute direkt am Anfang der Folge eine Frage mit dir beantworten. Aber wir wollen ja eigentlich als nächstes die Bachelorette schauen. Vor allem, weil es ja jetzt ein queeres Format ist. Oder? Kann man so sagen? Ja, ne? Ist jetzt ein queeres Format.
Die haben das zumindest so beworben. Ob da wirklich so viel Queerness herrscht, das glaube ich, wird sich noch herausstellen.
Das werden wir ganz genau analysieren. Aber auf jeden Fall ist das das nächste Format, was wir machen wollen. Wir haben leider keine Insider-Informationen. Ich finde, RTL sollte uns mal zu Insidern machen. Haben sie noch nicht. Aber wir wissen nicht genau, wann es losgeht. Aber wir denken in den nächsten Wochen, und dass das unsere neue Mittwochsfolge wird. Bis es losgeht, habe ich mich gefragt, wie wir die Zeit überbrücken. Und ich habe mir gedacht, dass wir dann vielleicht einfach nächsten Mittwoch einfach mal eine Q&A-Folge machen, wo wir die tollen ZuhörerInnen-Fragen besprechen, die wir bis jetzt gesammelt haben. Und für die Beantwortung einer von diesen Fragen haben einige von euch auch schon bei Instagram uns geschrieben, was ihr Guilty Pleasure ist. Also um zu erfahren, wieso wir euch das gefragt haben, dann müsst ihr dann leider bis nächsten Mittwoch warten. Und ihr könnt uns aber auch bis dahin auch noch ein paar Fragen schicken. Ich würde sagen, am besten bei Instagram, vor allem zu Prominent getrennt, aber auch generell zu psychologischen Konstrukten, psychologischen Fragen. Fragt uns alles, was euch so einfällt.
Ich freue mich total auf die Folge. Ich glaube, das wird richtig Spaß machen.
Ich denke auch. Und dann, jetzt der dritte Orga-Punkt. Wir haben auch noch eine Nachricht von einer Zuhörerin gekriegt. Und die hat uns eine Anmerkung zu Prominent getrennt geschickt. Und das wollte ich auf jeden Fall mit euch eben teilen. Denn als erstes hat die nochmal was zum Investmentmodell bezüglich Tommy und Sandra gesagt. Denn wir haben ja über das Investmentmodell jetzt schon ein paar Mal gesprochen, ne? Dass halt vor allem die Dinge, die wir in einer Beziehung investieren, also unsere Zeit, unsere Mühe, aber natürlich halt auch Geld, dass das uns oft in Beziehungen hält, obwohl wir gar nicht mehr glücklich sind. Und die hat erzählt, dass es ja total passt bei Tommy und Sandra, auch wenn man sich nochmal überlegt, dass die Sandra ja tatsächlich vor allem so in dieser Reality-Welt und in dieser Medienwelt eigentlich noch gar nicht ohne den Tommy unterwegs war und sich wahrscheinlich ein bisschen versucht hat, bei Are You The One neu zu erfinden und sich da halt gefragt hat, wer bin ich ohne dich? Anderes große Thema, was wir hatten. Aber das hat da nicht so richtig geklappt, denn die kam bei Are You The One ja nicht so gut an. Es hat irgendwie nicht so ganz geklappt, so eine neue Identität sich zu entwickeln ohne Tommy. Und die hatten ja auch noch eine gemeinsame Modemarke. Das wusste ich überhaupt nicht, aber die hatten tatsächlich noch eine gemeinsame Modemarke. Das heißt, da war eigentlich noch ein größeres Investment und noch mehr, dass es eigentlich gar nicht so eine richtige Identität ohne die andere Person gab. Und dass ich mir vorstellen kann, dass diese ganzen Sachen zusammen das nochmal schwieriger machen für die Sandra, sich von der Beziehung zu lösen und sich zu fragen, wer bin ich ohne dich?
Okay, ja krass. Also gerade das mit der Modemarke, das ist ja wirklich ein finanzielles Investment, was man ja sehen und messen kann. Krass.
Und das Zweite, was sie uns geschickt hat, war ein Artikel zu Mike Zehns. Der ist auch schon relativ alt, in Anführungszeichen. Der war von 2021, der Artikel, da hat er ein Interview gegeben. Und ich war mir kurz ein bisschen unsicher, ob wir das hier überhaupt teilen sollen. Denn es geht da schon um so sehr, sehr private Informationen. Aber dadurch, dass er das selber in einem Interview geteilt hat, hoffe ich, dass das okay ist, wenn wir hier drüber reden. Also es sind keine Informationen, die irgendwie eine dritte Person über ihn geleakt hat, ohne dass er damit okay war. Denn in so einem Fall würde ich sagen, dann sollten wir es vielleicht nicht weiter verbreiten. Aber da er das anscheinend selber erzählt hat, hoffe ich, dass es in Ordnung ist. Oder würde ich jetzt für mich entscheiden, dass es in Ordnung ist, wenn wir darüber sprechen. Und zwar hat er in diesem Artikel erzählt, dass irgendwann seine Mama einfach weg war. Dass er irgendwann, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, er war 10, dass er irgendwann nach Hause kam, von dem Wochenende, wo er bei seinem Vater, glaube ich, war, und dass der Schlüssel nicht mehr gepasst hat und dass seine Mutter dann einfach weg war und die Nachbarn gesagt haben, nee, die wohnt hier nicht mehr, und dann einfach die Wohnung weg war, die Wohnung war leer geräumt und die Mutter war weg. Und dann hat er die jahrelang nicht gesehen. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, aber als ich das gelesen habe, da lief es mir richtig kalt den Rücken runter. Ich habe mir gedacht, ich möchte am liebsten den Mike einfach ganz fest umarmen, weil das, finde ich, klingt einfach absolut traumatisch, schrecklich. Sowas sollte niemand erleben. Wenn das tatsächlich so passiert ist, würde das ja auch einfach so viel erklären, ne? Also dann wundert es mich überhaupt nicht, dass der so misstrauisch ist. Und dann wundert es mich auch überhaupt nicht, warum der so versucht, die Michelle so zu kontrollieren und die so ganz fest bei sich zu halten. Wahrscheinlich auch so einer Idee von, okay, wenn ich die nur ganz feste versuche zu kontrollieren und an mich zu binden, dann kann die nicht mehr gehen und dann kann sowas nicht nochmal passieren.
Ja, Dina, mich wundert das auch überhaupt nicht, was du hier sagst. Es ist so ein bisschen, wie wir, glaube ich, vor ein paar Folgen auch mal gesagt haben, die Faustregel ist ja, hurt people, hurt people. Also verletzte Menschen verletzen Menschen, wenn sie ihre Sachen nicht aufarbeiten. Und ich finde, das kann ganz gut erklären, wieso er sich der Michelle und auch generell Frauen gegenüber so verhält. Aber ich finde halt auch immer, nur weil es das erklären kann, ist es halt noch keine Rechtfertigung. Denn es ist halt seine Aufgabe. Also wir alle müssen Verantwortung für unsere eigenen Verletzungen, Traumata, Wunden übernehmen. Und es läge an ihm, das in Therapie aufzuarbeiten, damit er eben nicht mehr zum Problem von anderen Menschen wird und diese so verletzt und in Dynamiken ist, wo die Michelle wirklich widerwärtig behandelt wird.
Stimme ich dir völlig zu. Und das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, dass nur, wenn man was verstehen kann, das nicht bedeutet, dass es das gleichzeitig auch entschuldigt. Aber ich fand das schon nochmal eine heftige Information und schon auch, dass dadurch, finde ich, nochmal ganz deutlich wird, dass Verhalten nicht einfach in so einem Vakuum entsteht. Dass es für vieles Verhalten, was so extrem ist, auch eine extreme Erklärung oft gibt.
Absolut. Das erklärt aber auch, was wir auch schon vor ein paar Folgen gesagt haben, dass der Mike halt eigentlich einfach Liebe sucht, ne? Wie am Ende alle.
Ja, also ich glaube, nachdem ich das gehört habe, bis jetzt hatte ich das Gefühl, wenn ich dem Mike irgendwann mal begegnen würde, dass ich dem unbedingt aus dem Weg gehen würde. Im Moment denke ich mir, ich würde dem gerne eine ganz dicke Umarmung geben.
Glaub, so weit ist es bei mir noch nicht, Dida.
Und das ist in Ordnung.
Das ist in Ordnung, aber ich finde es okay, ich finde es gut, wenn jemand da ist, um diese Verletzung mit ihm zu lösen. Aber ich glaube, ich könnte es nicht sein.
Es sollte auf jeden Fall eine professionelle Person sein, würde ich denken. Ich glaube nicht, dass man das als seine Freundin oder Frau, dass man in einer Position ist, um das mit ihm zu lösen. Franzi, von diesem sehr düsteren Thema würde ich sagen, kommen wir jetzt wieder zu einem etwas weniger düsteren Thema. Zu einem Thema, was ich wirklich spannend finde. Und zwar kommen wir zu Abgefragt, der Kategorie, in der wir die ZuhörerInnen-Frage von der letzten Woche nachbesprechen. Und wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, ob es eine gute Idee ist, zurück zum Ex zu gehen. Und ich habe da ja mit euch geteilt, dass ich klar die Königin des Wiederaufwärmens bin. Franzi, was soll ich sagen? In unseren Nachrichten war nicht nur eine Person, die mir den Titel streitig machen wollte.
Ich liebe unsere Kohorte.
Ich doch auch. Das hat auch wieder gut gemacht, dass wir vor ein paar Wochen festgestellt haben, dass ich nicht so viel Zuspruch gekriegt habe und dass ich relativ alleine da stehe mit diesem peinlichen Star-Contest.
Das ist halt so witzig.
Aber damit frage ich dich, Franzi, wie viele unserer ZuhörerInnen haben schon ein oder mehrmals eine Beziehung wieder aufgewärmt? In Prozent bitte.
60%.
Okay, fast. Es waren 51%. Was sich ja auch mit der Forschung deckt, die wir letzte Woche besprochen haben. Denn die Forschung hat ja gesagt, zwischen 40% und 50%. Also voll gut die Forschung rekreiert. 7% haben dazu auch noch gesagt, sie würden gerne etwas reanimieren. Und nur 40% haben gesagt, nein, niemals. Finde ich schon nicht so viel.
Nee, finde ich auch nicht so viel.
Und ich liebe ja auch, dass euch das Thema anscheinend genauso bewegt wie uns. Denn wir haben echt viele Nachrichten dazu gekriegt und viele Kommentare. Und der Konsens war eigentlich, es geht eigentlich immer nach hinten los. Beziehungsweise nicht immer. Wir hatten zwischendurch auch so ganz vereinzelte Erfolgsstorys, die Menschen mit uns geteilt haben. Wo dann beim zweiten Anlauf die glücklich geworden sind und sogar geheiratet haben oder Kinder gekriegt haben. Und einen Spotify-Kommentar, den fand ich auch ganz spannend. Da hat die Person nämlich gesagt, die haben ihre Beziehung als Freundschaft wieder aufgewärmt und das ist erfolgreich gelaufen und das finde ich richtig schön. Auch eine richtig gute Erinnerung, dass Erfolg ja nicht unbedingt heißen muss, dass man das als Liebesbeziehung wieder aufwärmt.
Oh, das finde ich richtig schön.
Ne?
Und Leute, nicht vergessen, am besten 5 Jahre warten.
Am besten 5 Jahre warten. Das konnten wir natürlich leider nicht dazu fragen. Wir müssen mal einen umfassenden Fragebogen machen.
Am besten bekommen wir ein fettes Research Funding, wo wir ganz viel Forschung mit unserer Kohorte machen können.
Liebe ich. Aber wir haben jetzt ganz viel vorbesprochen. Wir sind ja noch gar nicht bei der Folge. Dabei liefert die auch ganz viel Stoff. Deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt direkt mal an und gehen in die Folge und wir starten mit der Main Plot Summary. Franzi, ich gebe dir ein Go.
Dina, bist du bereit?
Sowas von bereit.
Okay, also. Michelle und Mike sind raus. Tim will nicht, dass Melina ihre Haare schneidet und die Sandra, die bleibt unbeirrt in ihrer Mission, Tommy zurückzugewinnen. Die Ex-Paare müssen mit Hilfe eines Golfautos Bälle in Vierecke schubsen, nachdem sie tricky Fragen beantworten. Lukas findet dabei das Lenkrad eine absolute Verarsche, während Tommy wütend im Kreis fährt. Beim Reflexionsspiel fliegen die Fetzen. Lukas und Chiara schießen hart gegeneinander. Aber beim Stand-Up-Paddling wird's dann zwischen Lukas und Chiara wieder etwas harmonischer, die Spannung bleibt aber. Tim und Melina zeigen den beiden, wo es lang geht und schicken sie aus der Villa. Und dann kommt das große Finale und die Spannung ist kaum auszuhalten. Mit einem Brett zwischen den Beinen müssen Blöcke gestapelt werden und Tim und Melina zeigen Nerven aus Stahl. Sie gewinnen das Spiel und damit auch unsere Herzen.
Franzi, ich liebe doch einfach alles daran.
Lass uns über Tim und Melina reden. Und zwar, ich habe jetzt in der Manplot-Summary gesagt, sie werden auch so ein bisschen Gewinner unseres Herzens. Ich weiß nicht, ob die Kohorte das mit mir teilt. Aber jetzt möchte ich erstmal zurückgehen an eine Stelle, die mir überhaupt nicht gefallen hat zwischen den beiden. Und zwar, die sind ja jetzt so ein bisschen, ich würde sagen, wieder näher. Und die Melina sagt auch irgendwo in einem Interview, dass es voll schwer ist zu trennen, ob man da noch zusammen ist oder nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass sie sich so ein bisschen Styling-Tipps vom Tim holt und so fragt, was gut an ihr aussieht und was nicht und bla. Und dann gibt's eine Stelle, die ist mir ein bisschen aufgestoßen. Nämlich als die Melina den Tim fragt, ich weiß nicht was genau, aber ob sie ihre Haare schneiden soll, glaube ich. Und der sagt, auf gar keinen Fall. irgendwie hat mich das so genervt, Dina, weil ich hatte das so oft. Fast jeder Mann, mit dem ich zusammen war, fast jeder Mann, wollte, dass ich meine Haare lang und immer offen trage. Und das kotzt mich so an, dass ich manchmal einfach einen Buzzcut will. Weil das Problem daran ist aber, dass ich meine Haare eigentlich selbst liebe und dass es voll schwer für mich ist, zu wissen, was ist jetzt das sozial Erwünschte und was will ich eigentlich selbst. Und deshalb, weil ich die eigentlich selber liebe, kam es halt bisher noch nicht dazu. Aber ich denke immer noch, eines Tages werde ich das tun. Und ich denke mir beim Tim, klar kann man Präferenzen haben und wenn man direkt gefragt wird, dann kann man die natürlich auch äußern. Aber dem muss doch bewusst sein, dass sowas nicht in einem Vakuum passiert. Und die Präferenzen, die viele Männer hatten, mit denen ich zusammen war, waren halt immer gleich und echt auch dadurch nicht so kreativ, wenn ich das mal sagen darf. Lange Haare auf dem Kopf, immer offen getragen, schlanker Körper, glatte Haut. Und da frage ich mich, sind das wirklich eure Vorlieben oder seid ihr einfach nur patriarchal geprägt und habt das einfach nicht reflektiert und macht das jetzt zu meinem Problem? Weil ich meine, wenn das nicht primär diese Prägung wäre, dann wäre da ja einfach mal ein bisschen mehr Varianz in den Vorlieben dieser Männer. Ich finde es zu einfach, ich finde es unkreativ, ich finde es langweilig. Und ich meine, klar ist es schwer, solche Prägungen voneinander zu lösen und zu wissen, was ist die eigene Vorliebe und was ist Prägung. Mir fällt das selber schwer, habe ich ja gerade schon angeschnitten, auch bei mir selber. Aber ich finde, man sollte das zumindest wissen und nicht einfach unreflektiert solche Prägungen anderen Menschen aufstülpen. Und ich glaube, ich meine, keine Ahnung, wahrscheinlich macht mich das halt jetzt nur so wütend, weil das einfach so lange Teil meines Lebens war, dass mir halt Männer gesagt haben, dass ich meine Haare lang und offen zu tragen habe. Und weil das so lange gedauert hat, bis ich überhaupt dahin gekommen bin, mich mal selbst zu fragen, wie mag ich eigentlich meine Haare? Aber das Thema nervt mich einfach. Und ich bin dann mal in den Recherchemodus gegangen und habe mich gefragt, so Kommentare über den Körper, das bekommen ja weiblich sozialisierte Personen halt ständig. Gibt es Forschung dazu, was das mit uns macht? Ich war mir sicher, was zu finden und ich habe auch was gefunden. Nämlich ein super cooles Paper von McLaren und ihren Kolleginnen aus dem Jahr 2004. Und die haben ca. 900 Menschen mit weiblichem Körper angeschaut. Und zwar haben die nur Menschen mit eingeschlossen, die über 54 Jahre waren. Und die haben dafür das National Survey of Health Development genommen. Das ist eine in Großbritannien flächendeckend erhobene Studie, die im Jahr 1946 begonnen hat, vom Medical Research Council. Und die haben bei diesen Menschen Längsschnittdaten angeguckt. Und das ist ja immer so super geil. Ich finde ja Längsschnittstudien, Dina, das ist das Gold der Forschung. Weil man kann so geile Modelle damit rechnen. Ich mache das auch in meinen Promotionsdaten, deswegen bin ich halt vielleicht auch so ein großer Fan. Und da kann man wirklich statistisch gucken, unter der Kontrolle von den Effekten von dem, was man misst, zu dem ersten Messzeitpunkt, was haben die Sachen wirklich für einen Effekt? Geiler Scheiß. Und was die sich angeguckt haben, sind halt, wie oft bekommen diese Menschen im weiblichen Körper Kommentare über ihr Körpergewicht und ihre Körperform und wie wirkt sich das langfristig sowohl auf ihre psychische Gesundheit als auch auf ihr körperbezogenes Selbstbewusstsein aus. Also zum Beispiel haben die gefragt, macht ihr Ehemann oder Partner negative Kommentare über ihr Körpergewicht und ihre Körperform oder eben auch positive Kommentare? Und dann ging es eben noch um die Menschen, mit denen man aufgewachsen ist. Also meistens die Eltern und Bezugspersonen. Und ob die negative oder positive Kommentare über den Körper machen. Und die Menschen haben das angegeben von nein bis manchmal, oft oder immer. Und das körperbezogene Selbstbewusstsein wurde so gemessen, dass die Leute angegeben haben, ob sie mögen zum Beispiel, was sie sehen, wenn sie in den Spiegel gucken. Da waren natürlich noch andere Fragen dabei, aber das war jetzt so eine davon. Und die körperlichen Symptome haben sie gemessen, sowas wie Ängstlichkeit, depressive Symptome, Panik, Weinerlichkeit oder schnelle Irritiertheit. Jetzt zu den Ergebnissen. Dina, wir machen einfach am besten wieder ein Ratespiel draus. Was glaubst du, wie sich Kommentare in der Kindheit ausgewirkt haben? Erstmal negative Kommentare.
Bin ich mir relativ sicher, dass sie sich übers ganze Leben hinweg negativ auswirken, aufs Körpergefühl, also aufs Selbstbewusstsein, auf den Körper bezogen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch langfristige psychologische negative Folgen hat.
Ja, ganz genau. Das hing auf jeden Fall mit beidem zusammen. Treffer, Lina. Und was denkst du über positive Kommentare aus der Kindheit?
Ich würde mir wünschen, dass es genauso ist, dass ich positive Kommentare dein ganzes Leben lang positiv durchziehen. Wenn ich jetzt an mich selber denke, weiß ich, dass auch noch negative Kommentare von vor Jahren, dass ich mich daran immer noch erinnern kann und an viele positive Kommentare nicht mehr. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass tatsächlich die negativen Kommentare einen langfristigen negativen Einfluss haben und die positiven Kommentare schnell vergessen werden. Also dass die tatsächlich nicht so einen langfristigen Einfluss haben.
Dina, ich weiß nicht, wir brauchten es ja nicht, aber das ist wieder ein Beweis, dass du eine hervorragende Forscherin bist und einfach ein sehr gutes Gefühl hast für, was die Daten dann auch zeigen. Denn es ist so, dass sich ja negative Kommentare eben sehr stark negativ auswirken, aber jetzt mal das Krasse, positive Kommentare aus der Kindheit wirken sich tatsächlich auch negativ auf den körperbezogenen Selbstwert aus. Und ich habe da mal so drüber nachgedacht, ich finde das eigentlich logisch, weil in dem Moment, wo deine Eltern, deine Bezugspersonen ständig deinen Körper kommentieren, während du aufwächst, ist es ja eine Form der Objektifizierung. Es geht ja darum, du bist ja in dem Moment kein fühlendes Subjekt mehr, sondern eben ein Objekt, was von außen beurteilt und betrachtet wird. Weil in dem Moment ist es ja okay, und das ist ja was weiblich sozialisierte Personen ständig haben, dass dein Körper von außen kommentiert wird. Also eigentlich auch eine Form der Dehumanisierung, wenn man das mal streng nehmen will. Und ich finde es richtig krass, was die gefunden haben. Aber was du gesagt hast, das stimmt auf jeden Fall auch. Also was die sich auch angeguckt haben nämlich, ist, können positive Kommentare von PartnerInnen dann später diesen Effekt aus der Kindheit sozusagen wieder wegmachen. Also wenn Leute in der Kindheit negative Kommentare bekommen haben, kann das wieder dadurch aufgelöst werden, dass dann später ihre PartnerInnen positive Sachen über ihren Körper sagen. Und das ist tatsächlich nicht so. Aber ich glaube, das würde man auch so, kann man sich ja vielleicht vorstellen, dass man hat es ja voll oft, dass dann so meistens Männer sagen, boah, ich sag der so oft, dass sie schön ist, aber das kommt halt überhaupt nicht an.
Und dann werden die sauer. Wieso glaubst du mir nicht?
Es ist halt vielleicht ein bisschen komplexer als das.
Ein Kommentar von mir muss auch diese ganzen Jahre auflösen können.
Dem ist halt nicht so. Generell ist es aber schon so, dass positive Kommentare von PartnerInnen sich relativ positiv auswirken. Nur sie können eben das, was in der Kindheit passiert ist, nicht wieder auflösen.
Und wahrscheinlich ist es schon ein langfristiges Ding, ne? Also nur weil Thomas jetzt einmal sagt, du bist doch so sexy, hilft das nicht, um alles wieder aufzulösen, ne?
Ganz genau, Dina. Kommen wir also schon zu meiner Schlussfolgerung aus dem Paper. Die ist nämlich, dass den Körper einer anderen Person zu kommentieren, einfach generell, vor allen Dingen ungefragt, nie eine gute Idee ist. Und natürlich im Erwachsenenalter Komplimente, die tun immer mal gut. Aber vor allen Dingen bei Kindern sollten wir da total aufpassen. Weil warum ist das überhaupt so normalisiert? Das ist doch überhaupt nicht das Business von anderen Menschen, wie Menschen aussehen. Ich verstehe überhaupt nicht, was falsch ist mit dieser Gesellschaft, dass das so normalisiert ist, dass wir ständig die Körper vor allen Dingen von Kindern kommentieren und denen sagen, das ist schön, das ist nicht schön, so hast du auszusehen. Das nimmt denen doch total, dass die sich von innen heraus fragen können, was finde ich eigentlich schön, wer will ich eigentlich sein, wo möchte ich eigentlich hin mit meinem Körper? Und vielleicht auch, ich akzeptiere, wie mein Körper aussieht, weil er zu Wundervollem in der Lage ist, weil er mich trägt, mich fühlen lässt und all diese Dinge. Und ich finde, dieses Paper zeigt ja eindeutig, dieses Kommentieren von Körpern richtet Schaden an.
Franzi, ich wünsche mir tatsächlich auch, ich habe zwischendurch immer wieder die Hoffnung, dass wir jetzt in einer Zeit angekommen sind, wo wir das nicht mehr so machen, wo das nicht mehr so ein Ding ist, die Körper von anderen Menschen zu kommentieren und vor allem auch nicht die von Kindern oder von ganz jungen Menschen. Aber tatsächlich werde ich dann immer wieder eines Besseren belehrt. Denn ich habe das Gefühl, dass es schon immer noch in uns drin, ne? Und es ist schon immer noch so ein ganz großes Ding, die Körper von anderen Menschen zu begutachten und zu kommentieren. Und natürlich ist es auch ein geschlechterbezogenes Problem. Denn es passiert ja tatsächlich nicht so oft bei Männern wie bei Frauen. Aber ich würde gerne mal wissen, wie das bei unseren ZuhörerInnen war. Und wenn das für dich okay ist, würde ich sagen, wir machen das zu der Frage der Woche, dass wir einmal auch die ZuhörerInnen fragen, wie oft wurden eure Körper kommentiert, und jetzt erstmal egal, ob positiv oder negativ, aber einfach, dass sie kommentiert wurden, als ihr aufgewachsen seid. Also ich würde jetzt mal sagen U18.
Yes.
Und dann machen wir eine Skala zwischen sehr oft bis nie. Und natürlich, falls ihr es auch jetzt nicht mehr wisst, machen wir da auch eine Kategorie. Dann könnt ihr trotzdem mitmachen, aber dann uns halt sagen, dass ihr es einfach nicht mehr wisst. Franzi, aber es geht ja tatsächlich nicht nur bei Melina und Tim ums Aussehen. Auch für Sandra ist das ein Thema.
Absolut. Denn die versucht ja, den Tommy wieder von sich zu überzeugen. Und ich fand's voll krass, weil dann fragt sie so, willst du wirklich nicht mehr? Bin ich so hässlich? Als ob das das Merkmal ist, was jetzt entscheidet, ob Tommy sie will oder nicht. Ist schon schade, oder?
Ja, aber mich hat das tatsächlich gar nicht so sehr verwundert, weil ich finde, das ist ja schon auch noch oft in uns so verinnerlicht ist, dass der Faktor, der bestimmt, ob wir mit Frauen was haben wollen oder nicht, ist, wie schön die sind. Und nichts anderes.
Ganz schlimm, ne?
Ansonsten zu Tommy und Sandra muss ich auch noch was sagen, und zwar zum Spiel. Denn ich finde, der Tommy macht es sich einfach viel zu einfach damit, dass er immer sagt, dass er nicht deutsch ist. Denn ich glaube, in diesem Ruderspiel war das jetzt schon wieder, und das war jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal in dieser Show, dass der Tommy die Antworten nicht wusste und es alles immer darauf schiebt, dass er nicht aus Deutschland ist und dass er nicht deutsch ist. Und das finde ich ein bisschen zu einfach, denn der arbeitet ja quasi in Deutschland, der spricht hervorragendes Deutsch, seine ganzen Follower oder wahrscheinlich die meisten sind deutsch, der ist wahrscheinlich sehr oft in Deutschland. Und ich finde, da kann er sich nicht die ganze Zeit zurücklehnen und sagen, Sandra muss alles wissen, weil ich bin ja nicht deutsch. Weil ich bin jetzt auch keine Niederländerin. Aber ich weiß jetzt schon, in welche Richtung man von Nijmegen nach Leeuwarden zum Beispiel fahren müsste.
Crazy, ich wusste das auch gar nicht, dass der nicht aus Deutschland kommt. Kommt er aus Frankreich?
Das hört man schon im Akzent, oder? Hast du gedacht, der wäre deutsch?
Ja. Also ich meine, viele deutsche Menschen haben ja auch einen Akzent irgendwie. Keine Ahnung.
Das stimmt. Nee, der kommt tatsächlich aus Frankreich und wohnt in Nizza. Mit Pauline.
Ja, das mit Nizza wusste ich nämlich, aber ich dachte, er sei ausgewandert.
Nee, der ist tatsächlich Franzose.
Na, wie witzig.
Ja, aber es hat ja anscheinend trotzdem noch gereicht, denn die ziehen ja ins Finale.
Die ziehen ins Finale, obwohl das ja voll eskaliert ist bei denen in diesem Spiel. Und Sandra ja auch gesagt hat, Tommy hat Kontroll-Issues dabei. Also es war ja überhaupt nicht friedlich zwischen denen. Aber dann, als sie ins Finale ziehen, ist wieder alles tippitoppi zwischen denen. Und ich finde, es wird noch deutlicher, dass Sandra Tommy zurück will und denkt, das einzige Hindernis ist Tommys Beziehung. Und bei wem es ja auch wieder unfriedlich war in dem Spiel, sind Lukas und Chiara. Ich habe das Gefühl, diese ganze Geschichte, als Chiara Poolboy Tommy toll fand, die wirkt immer noch nach. Und das hat den Lukas, glaube ich, einfach nachhaltig verletzt. Und ich habe mich da gefragt, ist es eigentlich, finde ich es okay, dass er das äußert, dass er verletzt ist von diesem Kommentar, dass Chiara Poolboy Tommy einen schönen Anblick findet. Und ich finde eigentlich so, ja, Gefühle sind ja immer valide und okay, aber ich finde einfach die Art, wie er das äußert, überhaupt nicht okay. Weil ich finde, er sollte an der Stelle wissen, dass es nicht ihre Schuld ist. Also er sollte ihr keine Vorwürfe machen und damit Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen. Und ich finde, das kriegt er so gar nicht hin. Und ich finde, dass der Lukas das nicht kann, das merkt man ja auch bei dem Spiel mit den Golfbällen. Er sagt ja auch die ganze Zeit, das Lenkrad, das ist verarsche. Man merkt einfach, das Spiel, das fickt die alle richtig. Also auch Melina bekommt ja bei dem Spiel einen Zusammenbruch und Tommy rastet aus und fährt wütend im Kreis. Aber Dina, es gibt ja auch wieder ein cooles Reflexionsspiel und das lieben wir ja.
Ich liebe generell diese Spiele, die ja zwischendurch einbauen. Also ich finde, diese Reflexionsspiele, Wahrheit oder Pflicht, diese ganzen Sachen, die die Paare in der Villa machen müssen, ich finde, da stellen die so gute Fragen, und gut meine ich im Sinne von, dass sie so richtig da reinpieksen, wo es weh tut, und das ist ja schon zur maximalen Eskalation da jedes Mal führt, ne?
Total. Die fragen ja dieses Mal auch, welche Eigenschaften bräuchte eure Partnerin? Und das ist ja schon gelegtes Pulver dafür, was dann auch passiert, nämlich dass Lukas und Chiara maximal gegeneinander ballern. Und Lukas sagt sowas wie mehr Reflexions- und Kritikfähigkeit. Und Chiara sagt, sie bräuchte an ihrem zukünftigen Partner Loyalität und Ehrlichkeit. Das ist ja eindeutiges Schießen gegeneinander, oder?
Absolut. Also ich finde, man merkt ja ganz klar, zwischen Lukas und Chiara, da liegt noch ganz viel im Argen. Die Sendung hat nicht dazu beigetragen, dass sie das klären konnten. Und in dieser ganzen Sache, in dieser ganzen Lukas-Chiara-Situation, ist mir ein Satz total rausgestochen. Und zwar von Tim. Ist eigentlich nur ein Nebensatz. Das hat mich schon...
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Unser toller Partner diese Woche ist wieder Koro.
Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Weil bei Koro gibt es nicht nur gesunde Lebensmittel in Großpackungen, so wie Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, Koch- und Backzutaten, sondern auch Non-Food-Artikel.
Und man könnte fast denken, dass wir euch in den letzten Wochen schon die ganzen Highlights von Koro erzählt haben. Das ist aber nicht so. Wir haben noch viel mehr im Programm. Und anlässlich der Adventszeit hat Koro einen absoluten Kracher. Und zwar den Adventkalender. Franzi hat mir den bestellt, der ist schon angekommen. Der steht schon hier auf meinem Schrank. Ich bin richtig euphorisch, denn darin gibt es 24 so kleine Probierpackungen, wo man sich das ganze Sortiment nochmal so durchprobieren kann und da auch voll viele neue Sachen entdecken kann. Ich sag euch mal, was da drauf steht. Kurzer Spoiler-Alert. Wenn ihr es nicht wissen wollt, dann skippt ein kleines bisschen vor. Da sind so deren verschiedenen Riegel drin, dass man sich da mal durchprobieren kann. Deren Bio-Pistazienschnitte, Energy Balls, oh mein Gott, fand sie auch das Pistazienmus. Mega krass, damit kann man zum Beispiel selber ein bisschen Dubai-Schokolade zu Hause machen. Nüsse und auch gefriergetrocknete Erdbeeren. Man kann sich mega geil durch diese ganzen Koro-Produkte einmal durchprobieren. Und Koro hat halt auch mega schnellen Versand. Ich glaube, das dauert so zwischen 1 bis 3 Werktage mit DHL. Das heißt, wenn ihr heute bestellt, dann kommt ihr auf jeden Fall noch vor Dezemberanfang an.
Ich finde vor allen Dingen diesen Adventskalender wirklich ein Highlight. Eine Freundin von mir hat mir den mal zum Geburtstag geschenkt. Und es war das perfekte Geburtstagsgeschenk, weil ich ja einfach im Dezember 24 Tage was davon hatte. Und das kann ich super empfehlen. Falls irgendwer Geburtstag hat und ihr noch nicht wisst, was ihr der Person schenken könnt, ist das eine klare Empfehlung. Ich habe mich riesig gefreut.
Und den Koro Adventskalender gibt es in 2 Varianten. Einmal die normale Variante und einmal die vegane Variante. Also da ist echt für jeden was dabei.
Du hast die normale Variante und ich die vegane, ne?
Also ihr wisst ja, wir lieben alles an Koro. Die Qualität, die Nachhaltigkeit und die Transparenz. Und wenn ihr Koro oder den Adventkalender auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr 5% Rabatt bekommt. Und zwar der Code TRASH. T-R-A-S-H. Alles groß geschrieben.
Damit geht's zurück zur Folge.
Mitgenommen, der Tim sagt ja, es wäre gut für Chiara, Lukas zu vergeben. Ich glaube, er sagt vielleicht sogar, du musst Lukas vergeben. Und den Satz, den habe ich auch schon so oft gehört, dass Vergebung wichtig ist, dass Verzeihen wichtig ist. Und ja, ich würde schon zustimmen, in einer Beziehung, die man weiterführen will, da ist das schon wichtig, aber das ist natürlich eine Sache. Und ich finde, man hört das schon auch immer noch in anderen Kontexten, nämlich in so Kontexten, in denen wirklich krasse Dinge vorgefallen sind, dass Menschen da vorgeschlagen wird, den Personen, die ihnen wirklich schlimme Dinge angetan haben, ob das jetzt Ex-Partner oder Eltern sind, denen zu verzeihen. Und es wird tatsächlich nicht nur vorgeschlagen. Ich habe schon öfter gehört, dass es Menschen gibt, die sagen, Verzeihen wäre der einzige Weg, um Frieden zu finden. Ich muss dir sagen, ich persönlich, ich finde es absoluten Bullshit.
Ja?
Und ich habe mich gefragt, wie ist das bei dir, Franzi? Gibt es Menschen in deinem Leben, denen du nie verzeihen wirst?
Dina, das gibt's leider definitiv. Also ich verstehe dieses ganze Vergeben-Ding schon, weil ich mir immer denke, es ist ja besser für den eigenen Seelenfrieden. Also was ich mir denke ist, ich vergebe nicht anderen Personen um derer Frieden willen, sondern um meine eigenen Frieden willen. Und gleichzeitig gibt es Menschen in meiner Vergangenheit, wenn ich an die denke, wo ich denke, denen ist nicht zu vergeben. Aber ich frage mich dann auch, was ist Vergebung? Also ich habe jetzt auch nicht super schlimme Gefühle, wenn ich an die denke, aber ich denke mir trotzdem, ich möchte einfach nie wieder, dass ihr irgendein Teil meines Lebens seid. Ich weiß nicht. Wie ist denn bei dir?
Ich würde sagen, bei mir ist das ähnlich. Es gibt auf jeden Fall Menschen, denen werde ich nie vergeben. Und mir geht's aber auch sehr gut damit und ich habe nicht das Gefühl, dass ich verzeihen oder vergeben brauche, um Seelenfrieden zu finden. Ich weiß auch gar nicht genau, was Seelenfrieden ist. Aber auf jeden Fall, ich kann mir ungefähr abstrakt vorstellen, was es sein könnte. Und ich glaube nicht, dass ich Verzeihen dafür brauche. Aber ich frage mich wirklich, woher diese ganze Vergebungssache kommt, ne? Und wieso alle so besessen von Vergeben und Verzeihen sind. Und die Antwort ist sicherlich einerseits die Kirche. Ich kenne mich nicht so gut mit der Kirche aus, aber natürlich, ich glaube, die ist immer bei allem schuld, wenn irgendeine verrückte Sache in unserer Kultur passiert. Auf die Kirche möchte ich nicht so sehr eingehen. aber auf einen anderen Punkt, denn ich glaube, was andererseits auch noch da reinspielt, ist die Frage, ob das nicht vielleicht auch eine Geschlechterfrage ist, ob wir so besessen davon sind, dass Frauen halt nett und freundlich sein sollen, auf gar keinen Fall wütend, und dass Frauen halt Harmonie schaffen sollen und wir uns halt in ihrer Gegenwart, wollen wir uns gut fühlen und wir wollen nicht, dass sie ärgerlich sind oder dass irgendwie Spannungen herrschen und dass wir denen deswegen einreden, dass sie irgendwelchen Menschen unbedingt vergeben müssen und Franzi, vor allem Menschen, die ihnen missbräuchlich gegenüber sich verhalten haben. Und das habe ich nicht nur einmal gehört und das macht mich rasend vor Wut. Denn ich habe tatsächlich noch nie gehört, dass ein Mann gesagt wurde, er müsste irgendwem unbedingt vergeben. Denn stell dir mal vor, jemand klaut, und das sage ich jetzt in ganz großen Anführungszeichen, die Frau von einem anderen Mann, und in so einer patriarchalen Gesellschaft ist das ja quasi das Schlimmste, was man einem Mann antun kann. Und dann steht er zusammen mit seinen Kumpels an der Bar und die sagen, Bro, du musst dem einfach vergeben. Ich glaube, das passiert eher seltener. Und das Szenario, was wahrscheinlich eher passiert, ist, dass der Mann mit seinen Kumpels irgendwo zusammensteht und die einen Racheplan schmieden. Und damit sind natürlich alle okay. Denn Rache ist männlich und Rache ist okay. Aber Frauen, die sollen natürlich vergeben. Denn wir wollen uns alle wohlfühlen. Wir wollen, dass Frauen einen Raum schaffen, in dem sich alle wohlfühlen können. Und dann wird den Frauen auch noch eingeredet, dass es eigentlich für sie selbst ist. Und ich glaube, dass das Bullshit ist. Denn ja, jemandem vergeben kann bestimmt toll sein, in bestimmten Situationen. Und wenn man weiterhin eine Beziehung zu jemandem haben will, dann denke ich, dass Verzeihen wichtig ist. Aber dieser generelle Gedanke, dass man nicht über was hinwegkommt, wenn man nicht vergibt, das halte ich für Unsinn. Denn was ich glaube, was es halt eigentlich braucht, um über was hinwegzukommen, über was Schlimmes, ist, dass man halt akzeptieren muss, dass man jetzt ein anderer Mensch ist als davor. Und dass man ein Mensch ist, der halt verletzt wurde. Und dass man diesen Aspekt so in die eigene Identität integrieren muss. Ich glaube, das ist halt so der richtig schwere Part. Weil wer will das schon, ne? In sich integrieren. Aber ich denke, dass dadurch, dass man das so integriert, man dann auch zu dem Schluss kommt, dass man jetzt ein Mensch ist, der halt verletzt wurde, dass es ab jetzt ein Teil von dir ist, aber dass man halt auch noch viel, viel mehr ist als das. Und ich glaube, all das kann man auch ohne Vergebung. Und ich frage mich manchmal, ob so diese Obsession mit Vergebung der Wunsch ist nach so einer schnellen Lösung und der Wunsch ist danach, dass, okay, wenn ich jetzt vergebe, dann ist alles danach wie vorher und dann ist es nicht passiert. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt so zielführend ist. Aber natürlich, wenn man möchte, kann man natürlich vergeben. Vielleicht hilft das auch manchen Menschen. Für mich aber gibt es Menschen, bei denen werde ich nie vergeben. Das wird sich niemals ändern. Und da geht es mir auch ziemlich gut mit.
Dina, ich liebe wieder alles daran, an dem, was du gesagt hast. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber ich glaube schon, dass das wirklich auch ein Thema der Geschlechter ist, weil auch so niemand sagt zum Tommy, dass er der Sandra vergeben soll. Und der ist ja offensichtlich verletzt oder fand nicht okay, wie die sich bei Temptation verhalten hat. Und das ist ja viel kleiner jetzt im Vergleich zum Lukas zum Beispiel, was der gemacht hat. Und der Chiara wird gesagt, die soll ihm vergeben.
Franzi, da habe ich überhaupt noch gar nicht den Schluss gezogen, aber das stimmt. Wir haben nicht gehört, dass er Tim einmal dem Tommy gesagt hat, dass er der Sandra vergeben soll.
Not even an idea. Aber Dina, trotzdem glaube ich irgendwie, dass an diesem Seelenfrieden-Ding, was dran ist, allerdings für alle Menschen, aber ich glaube, wir müssen Vergebung da reframe. Ich glaube, dass Vergebung nicht sein muss, dass wir irgendwas okay finden und dass wir nett zu den Menschen sein müssen, die uns wehgetan haben oder irgendwie so ein Mutter-Maria-Zeug. Aber ich glaube, wenn Vergebung heißt, dass man in sich selber akzeptiert, dass man eine emotionale Reaktion auf ein Unrecht hatte und dass man erkennt, dass Menschlichkeit zu Verletzungen führt und dann Menschen emotional reagieren und man eben vielleicht keine Rachegefühle mehr hat, dass das schon zu einer Art inneren Ruhe mit dem Thema führen kann. Aber ich glaube nicht, dass wir das Menschen abverlangen sollten, sondern dass es eigentlich eher ein eigener innerer Prozess ist und niemand muss das machen.
Ich würde dir zustimmen, aber ich glaube, das, was du beschreibst, würde ich fast eher so als Frieden mit einem Thema finden definieren. Ja. und nicht als Vergebung. Weil was du auch beschreibst, ist ja schon was, was du innerlich mit dir ausmachst und was mit der anderen Person, die dir das Unrecht angetan hat, ja eigentlich gar nichts zu tun hat. Und bei Vergebung, finde ich, da steht ja schon auch die andere Person so relativ zentral.
Ja, ist halt wirklich, das meine ich mit einer Frage, wie man es definiert. Und wenn man es definiert als, man muss nett der anderen Person gegenüber sein, auf gar keinen Fall. Aber ja, Frieden mit dem Thema finden, bitte.
Franzi, ich muss jetzt nochmal zurück auf die Chiara zu sprechen kommen und zu dieser ganzen Vergebungssache. Denn, wenn wir das jetzt alles mal auf die Chiara anwenden, ich finde das ernsthaft völlig absurd, der Chiara zu sagen, dass sie dem Lukas vergeben muss. Denn erstmal, die muss überhaupt nichts. Und zweitens, ich finde, wenn man jemandem vergeben möchte, sollte es klare Bedingungen dafür geben. Oder zumindest habe ich klare Bedingungen. Und zwar 4 Stück. Nämlich erstens, die andere Person, die muss Reue zeigen. Und die Reue, die muss proportional zu dem Schmerz sein, die jemandem zugefügt hat. Also so ein Läppisches, es tut mir leid, für eine Riesenverletzung, fällt bei mir durch. Dann drittens, finde ich, die andere Person muss versuchen, das wieder gut zu machen, aktiv, und die Reue muss halt begleitet davon werden, dass man sein Verhalten entweder verändert oder ganz klares Bemühen zeigt. Und wenn ich ehrlich bin, beim Lukas sehe ich nichts davon. Also vielleicht ein bisschen Reue, aber die Reue kommt mir minimal vor und die ist nicht mal annähernd groß genug für diesen Betrug, und ich sehe nicht, dass er irgendwas versucht, wieder gut zu machen. Stattdessen redet er ja weiter so auf die ein und versucht ihr einzureden, dass sie eigentlich an allem schuld ist, ist weiterhin so frech. Und ich weiß überhaupt nicht, ob sie ernsthaft um Vergebung gebeten hat irgendwann. Kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern.
Ja, mein Eindruck von dem Lukas ist, dass der halt so Momente hat. Der hat dann so kurze Momente, wo der schon Reue empfindet, ihm das alles leid tut, er irgendwie spürt, was der für einen Schaden bei ihr angerichtet hat. Und dann kickt die Schamdiener, meiner Meinung nach, so was ich beobachte. Und dann ist er, oh nein, ich kann keine Scham fühlen, und ballert wieder gegen sich und weiß ich nicht, macht irgendwelche komischen Sachen, also ihr Vorwürfe, weil sie irgendwen hot findet, oder versucht doch wieder klein zu reden, was er gemacht hat. Also ich habe das Gefühl, es ist eine unheimliche Zerrissenheit und wieder ein um die eigene Scham herum tanzen.
Ja, also ich würde sagen, ich bin mir sicher, dass die Chiara, die kann die ganze Sache auch hinter sich lassen, ohne dem Lukas zu verzeihen. Und ich denke sowieso, dass eigentlich Verzeihen nur wichtig ist, wenn man sich wünscht, dass eine Beziehung, also egal ob es jetzt eine Liebesbeziehung ist oder eine zwischenmenschliche Beziehung, dass die weiter besteht. Aber mir kommt es nicht so vor, als hätte die Chiara da irgendein Interesse dran. Also würde ich auch sagen, ich sehe jetzt nicht, warum das zwingend notwendig ist. Franzi, Vergebung. Ich hätte ja wirklich gerne auch noch dazu eine Frage gestellt. Vielleicht können wir unsere offene Frage, wir können ja mal unter jeder Frage eine Abstimmungsfrage und eine offene Frage machen. Vielleicht können wir das in die offene Frage machen, denn ich würde wirklich gerne wissen, was denkt ihr? Ist Vergebung wichtig, um über etwas hinwegzukommen?
Ja, und wir müssen auch noch mal ein bisschen in der psychologischen Literatur gucken, weil ich glaube, dass diese Definitionsfrage schon ein Ding ist. Ich glaube, dass Vergebung manchmal auch definiert eben ist als Frieden in sich selbst mit der Situation schließen. Dann wiederum, finde ich, ist es ein großer Unterschied zu, wie wir so Vergebung benutzen, im Sinne von nett zu einer Person wieder sein und in deren Sinne handeln.
Franzi, wir schreiben Vergebung auf die lange Liste des Spezialfolgen.
Das machen wir.
Ich würde sagen, damit kommen wir jetzt zum ultimativen Finale von Prominent getrennt. Für mich eine der Highlight-Shows von diesem Jahr.
Fand's auch richtig gut. Das finale Spiel. Da werden ja Blöcke aufeinander gestapelt und mit einem Brett zwischen den Beinen balanciert. Und ich finde das ein hervorragendes Spiel. Ich finde es wieder witzig und ich finde cool, was da für Fähigkeiten abverlangt werden. Und ich war voller Spannung beim Gucken. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Aber was ich dich auf jeden Fall mal fragen wollte, Dina, für wen warst du eigentlich?
Ich war absolut für Melina und Tim. Denn ich finde, die haben das toll gemacht. Die haben mir echt gut gefallen in der ganzen Show. Ich finde, die waren sehr resilient, die waren stark, die haben sich da durchgekämpft, und ich finde, die haben einfach in den Spielen richtig gut performt. Und ich fand die da wirklich bewundernswert.
Ja. Ich war auch für Melina und Tim, obwohl ich ja schon auch irgendwie sehr viel Sympathiepunkte sowohl für Sandra als auch für Tommy habe. Aber ich finde halt, Melina und Tim haben damit auch wirklich verdient gewonnen. Weil ich finde, keiner von den anderen Ex-Paaren hat so viel Arbeit geleistet, dass die wirklich da sitzen konnten. Das war ja auch, kam ja auch bei diesem Fragespiel durch. Und übereinander immer noch in Wertschätzung sprechen konnten oder wieder. Ich finde, das dahin zu schaffen, das ist schon irgendwie krass. Und ich finde auch gleichzeitig, dass die einfach in den Spielen gut waren. Ich mochte, dass die so komisch rausgewählt wurden und das dann jetzt nicht mehr zur Sache tat. Ich fand's richtig cool.
Herzlichen Glückwunsch an Melina und Tim. Was sagst du zu Prominent getrennt? Das war das erste Mal, dass du es gesehen hast.
Das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Und ich muss sagen, also ich sehe, dass das irgendwie eine Art Highlight ist, das Format, weil da einfach wahnsinnig viel abgeht. Gleichzeitig war ich schon auch schockiert. Also schockiert war ich zum Beispiel vom Mike, dass sowas wirklich in Deutschland on screen gezeigt wird, wie er sich einfach wirklich herablassend seiner Partnerin gegenüber, seiner Ex-Partnerin gegenüber verhält. Dinge, die ich teilweise schon als emotional missbräuchlich einordnen würde, passieren. Und das fand ich natürlich schon auch krass an dem Format. Und ich würde mir da wünschen, dass da mehr Einordnung auch seitens der Produktion passiert, dass da häufiger irgendwie ein Stopp ausgesprochen wird oder vielleicht ein Einblender kommt, so. Das ist manipulatives Verhalten, das ist emotionaler Missbrauch oder so. Oder vielleicht, man muss ja noch nicht mal die Labels verwenden. Einfach, dass das mehr irgendwie ins Licht gerückt wird und die Michelle da nicht wie so ein ausgeweidetes Reh irgendwie teilweise liegt. Aber für uns natürlich hier super spannendes Format. Was ist dein Fazit?
Würde ich alles ganz genauso unterschreiben.
Dina, es geht schon wieder eine Trashologin-Era jetzt hier zu Ende.
Aber mit der einen Era, die zu Ende geht, kommt die nächste. Und ich freue mich wirklich auf das, was jetzt kommt. Wir haben so viele Highlights vor uns. Wir haben jetzt vor uns die Bachelorette, die erste queere Bachelorette. Liebe ich. Dann haben wir die Dschungelshow im Sommer, wo du endlich Elena Miras kennenlernst, denn die ist mein Trash-Highlight, mein absolutes Trash-Highlight. Dann kommt ja schon Are You The One VIP und ich liebe Are You The One VIP. Ich glaube, das ist fast meine Lieblingsshow von allen. Und dann kommt schon das Sommerhaus, also es geht hier weiter richtig ab. Wir hatten ja tatsächlich mal gesagt, dass wir das Prominent getrennt Wiedersehen auch noch kommentieren in einer Folge. Ich würde sagen, das machen wir nicht. Das waren irgendwie so ein paar Schnipsel bei YouTube. Ich habe es angesehen und zumindest Teile. Ich fand es jetzt nicht so ein Highlight. Ich würde sagen, wir skippen das.
Bin ich voll bei dir, das müssen wir nicht machen.
Damit beenden wir Prominent getrennt. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einer Spezialfolge, in der wir ein Q&A machen. Schickt uns eure Fragen.
Freue mich auf eure Fragen. Beste Kohorte.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Dina.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.